Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Untergebenen zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5.000 Goldstücke, dem anderen 2.000 und dem dritten 1.000, je nach ihren Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Der Erste, der die 5.000 bekommen hatte, steckte sofort das ganze Geld in Geschäfte und er konnte die Summe verdoppeln. Ebenso machte es der Zweite. Zu seinen 2.000 gewann er nochmal 2.000 hinzu. Der aber, der nur 1.000 hatte, kam zurück, legte es in die Erde. Er vergrub es. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Untergebenen abrechnen. Der Erste, der die 5.000 Goldstücke erhalten hatte, trat vor ihn und sagte: Du hast mir 5.000 anvertraut, Herr, und ich habe noch weitere 5.000 dazu gewonnen. Das hast du sehr gut gemacht, sagte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Mann. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir Größeres anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Dann kam auch der Zweite mit den 2.000 Goldstücken und sagte: Du hast mir 2.000 gegeben, Herr, und ich habe noch einmal 2.000 hinzuverdient. Sehr gut, sagte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Mann. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freue dich mit mir. Zuletzt kam der mit den 1.000 Goldstücken und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst, wo du nicht ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst, und ich habe dein Geld vergraben. Hier hast du dein Geld zurück. Da sagte der Herr zu ihm: Du bist ein Faulpelz und ein Taugenichts. Wenn du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe, warum hast du das Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dann hätte es mir jetzt noch Zinsen gegeben. Nehmt ihm sein Teil und gebt diesen Teil dem, der die 10.000 Goldstücke hat. Denn wer viel hat, der wird noch mehr bekommen, bis es mehr als genug ist. Wer aber wenig hat, dem wird noch das Letzte hinweggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft ihn hinaus in die Dunkelheit, wo es nichts als Jammern und Zähneknirschen gibt.
Was hat der arme Kerl eigentlich so falsch gemacht? Irgendwie hat er mir leid getan. Nicht, dass er wieder abgeben musste, was er bekommen hatte. Das war ja nicht anders zu erwarten. Aber dass ihm am Ende nichts bleibt als Heulen und Zähneknirschen, das finde ich heftig. Der hatte das anvertraute Vermögen ja nicht etwa verprasst, verzockt oder sonst wie ausgegeben, sondern er hatte es brav und gewissenhaft zurückgegeben. Sicher, es war nicht besonders pfiffig, das Geld zu verbuddeln, aber seit wann ist Pfiffigkeit die Eintrittskarte ins Reich Gottes? Was also war wirklich schiefgelaufen? Drei Leute bekommen von ihrem Herrn Silbermünzen, im Griechischen Talente anvertraut. Zwei von ihnen arbeiten damit. Die bringen ihre Talente in Umlauf. Der dritte vergräbt, was er bekommen hat. Und als sein Herr ihn zur Rede stellt, da kommt er mit einer abenteuerlichen Ausrede. Herr, ich dachte, nein, ich wusste ja, dass du ein strenger und harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Du sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und deshalb bin ich auf Nummer sicher gegangen. Mit Verlaub, woher hatte der dieses Wissen? Wie kam der auf diese Idee? Das Gleichnis erzählt doch eher vom Gegenteil, dass es hier um einen Herrn geht, der sein ganzes Vermögen, alle Talente seinen Knechten anvertraut hat, ohne Bedingung, ohne Drohung. Und da faselt dieser Mann etwas von streng. Der lügt das Graue vom Himmel runter. Der hat sich seinen Herrn ausgedacht. Der hat den quasi freihändig erfunden. Und den, der ihm soeben seinen Besitz anvertraut hat, zu einem willkürlichen und hartherzigen Boss abgestempelt. Der hatte ein falsches Bild von seinem Herrn und deshalb auch die falsche Angst. Den brauchte man im Grunde genommen gar nicht mehr in die Hölle zu stecken. Der hatte schon die Hölle auf Erden. Denn wer seinen Herrn derartig verteufelt und ihn viel, viel strenger glaubt, als er tatsächlich ist, der kriegt folglich Angst. Der denkt nämlich dauernd in Kategorien wie Lohn und Strafe, Gewinn und Verlust. Dessen permanente Angst ist es, etwas falsch zu machen und vor seinem Herrn nicht bestehen zu können. Es ist, wie es ist, wer falsch glaubt, der fürchtet sich. Dieser Mann hatte einen Glauben, der Angst machte, und wo immer das der Fall ist, handelt es sich, da können wir ganz sicher sein, um einen Irrglauben. Genau das war der kapitale Fehler dieses Mannes. Die Zeit, in der man sagte, dass der Glaube an Gott krank machen würde, diese Zeit ist zum Glück vorbei. Aber was krank macht, ist Irrglaube. Der Glaube, der ein immer schärferes Bewusstsein der eigenen Schuld und der eigenen Fehler entwickelt, ohne auch zugleich ein immer schärferes Bewusstsein von Gottes Gnade zu entwickeln, dieser Glaube ist ein Irrglaube. Der Mann in unserem Gleichnis hatte offenbar genau diesen Irrglauben. Und die anderen, die haben es richtig gemacht. Der Herr vertraute ihnen Talente an und schon in der alten Kirche wurde diese Münzeinheit im Sinne von Begabung umgedeutet. Und diese beiden machen das Beste daraus. Sie machen sich keine Sorgen und werden am Ende sogar belohnt. Frage: Was geht uns das Ganze an? Was will Jesus uns wohl mit dieser Geschichte sagen, die er übrigens den Menschen erzählt hat, kurz bevor es zu Kreuz und Auferstehung ging? Ja, was will er uns sagen? Unser Herr ist außer Landes. Himmelfahrt war Abreisetag. Und für die Zeit, bis er wiederkommt, hat er uns nicht mittellos gelassen. Jede und jeden von uns hat er reichlich ausgestattet mit Talenten für dieses Leben. Keiner von uns ist mittellos in dieses Leben geschickt worden. Keiner von uns ist ein Zufall, ein Unfall. Jeder ein Einfall unseres Schöpfers. Mit jedem von uns hat Gott eine Idee verbunden, die Wirklichkeit werden soll während unserer Zeit auf dieser Erde. Wir alle sind begabt. Das soll als erstes in unseren Kopf. Und das zweite, unsere Begabungen gehören in Umlauf. Unsere Talente sind unser Beitrag für diese Welt. Das ist ihre Bestimmung. Also verbuddeln wäre fatal. Was sind deine Talente? Kannst du vielleicht gut erzählen? Kannst du vielleicht gut zuhören? Bist du vielleicht ein geschickter Handwerker oder eine geschickte Handwerkerin? Kannst du gut organisieren und Ordnung halten? Verstehst du zu trösten? Liegt es dir, Briefe zu schreiben? Bist du finanziell so gut ausgestattet, dass du etwas übrig hast für andere? Kannst du sparsam haushalten? Kannst du vielleicht sogar aus nichts etwas machen? Hast du Freude daran, Blumen zu pflegen? Kannst du dich gut mitfreuen? Hast du ein Herz für Tiere? Kannst du besonders geduldig abwarten? Kannst du Gemütlichkeit verbreiten? Kannst du herzhaft lachen, sogar über dich selbst? Hast du vielleicht ein Herz für Leute, für die sonst keiner eins hat? Kannst du gut singen, Musik machen? Bist du besonders fix im Reagieren? Sind neue Medien für dich überhaupt kein Problem und du kannst sogar anderen erklären, wie man damit umgehen kann? Bist du überrascht von dieser Aufzählung? War da etwas bei, was durchaus auf dich zutraf, was du aber nun wirklich nicht der Rede wert hältst? Stellst du dir unter diesem Stichwort Begabung doch eher was Bedeutsameres vor? Vielleicht Öl- oder Seidenmalerei, vielleicht Gedichte schreiben oder Bücher, vielleicht Orgel oder Querflöte oder Klavier spielen. Dann bist du, zumindest wenn du nicht der Seidenmalerei mächtig bist oder nicht Orgel und Querflöte spielen kannst, auf dem besten Weg, deine Begabung gering zu schätzen. Und genau das, was zum Verbuddeln verleitet. Die Wahrheit ist, wir alle durch die Bank sind begabt. Keiner von uns ist mittellos in dieses Leben entlassen worden. Das muss als erstes in unseren Kopf. Manchen geht das gegen seine bescheidene Natur, die eigenen Fähigkeiten zu benennen. Die könnten in Blitzesschnelle eine persönliche Mängelliste erstellen und aufzählen, was sie alles nicht können. Aber wehe, die sollen ihre Stärken benennen. Eigenlob stinkt, das haben viele von uns reichlich zu hören gekriegt. Und deshalb halten wir es normalerweise für passender, uns als nicht sonderlich begabt zu bezeichnen. Mit Bescheidenheit hat das allerdings wenig zu tun. Und wenn es noch so verblüffend danach aussieht, ja, es stimmt. Keiner und keine von uns ist mehr als Gottes Geschöpf. Wir haben das Ganze nicht aus uns heraus. Aber keiner und keine von uns ist auch weniger als Gottes Geschöpf. Wer von sich und seinen Talenten klein denkt, der kritisiert, wenn auch vollkommen ohne Worte und ganz vielleicht ohne es zu merken, so ein bisschen auch immer seinen Schöpfer. Wer behauptet, über keine nennenswerte Begabung zu verfügen, der sagt im Grunde genommen, bei mir muss Gott vielleicht einen Webfehler unterlaufen sein. Oder vielleicht bin ich eher so ein Montagsmensch, wie es auch Montagsautos gibt, also fehlerhafte Exemplare. Und weil das so ist, deshalb halte ich mich lieber bedeckt und zurück und geschlossen und vor allen Dingen raus aus allem. Wenn ich reden könnte, wie der oder wie die, wenn ich organisieren könnte, wie XY, wenn ich kochen könnte, wie Frau Müller-Lüdenscheid, kann ich aber leider nicht. Und bevor ich mich blamiere und mit meinen Fähigkeiten ans Licht komme, lasse ich es von vornherein sein. Schade. Warum? Weil Gott keine Webfehler macht. Keine und keiner von uns ist mittellos in dieses Leben entlassen worden. Jede und jeder reichlich ausgestattet mit Talenten, die darauf warten, in Umlauf gebracht zu werden. Verbuddeln ist nicht bescheiden. Verbuddeln ist Missachtung unseres Schöpfers. Wenn Jesus an anderer Stelle sagt, wir sollen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern wir sollen unser Licht leuchten lassen, dann sagt er das doch nicht, um unserem angekratzten Selbstbewusstsein ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. So nach dem Motto, ich bin okay, du bist okay. Nein, wenn Jesus uns auffordert, unser Licht leuchten zu lassen, dann geht's ihm doch einfach darum, dass unsere Umgebung davon hell wird. Also nochmal, was kannst du? Vielleicht hast du ein Herz für Gäste. Vielleicht hast du ein Händchen dafür, Gemütlichkeit zu verbreiten. Dann tu es. So vielen wäre es Balsam für die Seele. Was kannst du? Deine Meinung äußern? Sehr dezidiert? Dann tu es unbedingt. Weil Standpunkte entwickeln andere Menschen nur dadurch, dass wieder andere ihre Meinung zum Besten geben. Was kannst du zuhören? Dann mach das. Du gehörst mit dieser Begabung zu den wichtigsten Menschen überhaupt. Was kannst du? Leute zum Lachen bringen? Dann bist du eine Wohltat für deine Umgebung. Was kannst du ganz schlicht und selbstverständlich von deinem Glauben reden? Dann verfügst du über eine der wichtigsten Gaben überhaupt. Dann bring diese Gabe in Umlauf. Talente gehören in Umlauf, so steht es in unserem Gleichnis. Unsere Fähigkeiten sind Gottes Gaben. Mit ihnen will Gott uns und anderen nützen. Keiner von uns kann sagen, ich habe nichts zu bieten. Keiner kann auch sagen, ich bin zu alt, dazu bin ich auch zu schwach. Es geht nämlich, Gott sei Dank, nie darum, dass wir heute mit dem wuchern, was uns gestern zur Verfügung stand. Es geht vielmehr darum, dass wir heute mit dem wuchern, und das heute in Umlauf bringen, was uns heute zur Verfügung steht. Tun, was wir können, nicht mehr, aber auch nichts weniger. Ich erinnere mich sehr gut, als meine Mutter so über 90 war, da sagte sie und stöhnte oft dazu, ich kann gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr kochen, ich kann nicht mehr backen, ich kann nichts im Kopf behalten, ich kann nichts erzählen. Ganz wenig. Hatte sie recht? Ja und nein. Ich glaube, dass es wirklich schmerzt, so den Verlust der Fähigkeiten zu erleben im Laufe des Älterwerdens. Aber es blieb bis zu ihrem letzten Atemzug so vieles, was sie sehr wohl noch konnte und womit sie uns gut getan hat. Mit ihrem Interesse zum Beispiel. Mit ihren Anrufen, mit ihrer Erleichterung, wenn ich nach einer Tour wieder heil zu Hause angekommen war, und last not least mit ihren Gebeten. Das waren ihre Talente, immer schon, und bis zum Schluss hat sie sie in Umlauf gebracht und wir haben davon profitiert. Und wer selbst dazu nicht mehr in der Lage ist? Was für Talente soll einer in Umlauf bringen, der selber ununterbrochen auf Hilfe von außen angewiesen ist? Zum Beispiel das Talent, sich dankbar helfen zu lassen. Zwei Leute, beide mit demselben Krankheitsbild, den einen zu pflegen, ist Schwerstarbeit. Und den anderen zu versorgen, scheint seine Pfleger und Pflegerinnen ab und an regelrecht zu beflügeln. Warum? Um alles in der Welt. Der zweite nutzt sein Talent zur Dankbarkeit und lässt es denen zukommen, die ihn versorgen. Genau das und nichts anderes macht es so viel leichter, ihn zu versorgen. Tun, was wir können. Und womit Gott uns begabt hat, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist egal, ob wir 30, 50 oder 100 sind. Das ist die Herausforderung in unserem Gleichnis und es hat keinerlei Altersbeschränkung. Sich wie Brachland zu verhalten, von dem nichts mehr zu erwarten ist. Und in Wirklichkeit fruchtbarer Boden zu sein, das tut keinem wirklich gut. Ungenutzte Talente, die ruhen ja nicht einfach. Die verflüchtigen sich. Da muss überhaupt keiner kommen und sie einem wegnehmen. Freundlichkeit zum Beispiel ist eine Gabe. Aber wenn wir die nicht anwenden, dann ermattet die wie Muskeln nach langer Liegezeit. Eine Stimme, die wir vielleicht geschenkt bekommen haben und gut singen könnten, eine Stimme, die wir nicht einsetzen, rostet. Die Lust, sich anderen zuzuwenden, verflüchtigt sich, wenn wir die nicht ausleben. Eine Zeit lang kokettieren wir vielleicht noch damit rum, ja, eigentlich würde ich auch mal wieder gerne jemanden einladen oder was auch immer. Eigentlich hätte ich schon mal Lust dazu, aber irgendwann hat man sich plötzlich an die eigene Ruhe gewöhnt. Ja, man war mal eine ganz gesellige Natur, aber dann ließ die Lust immer mehr nach und mehr drängten sich Misstrauen und Vorbehalte in den Vordergrund. Man weiß ja auch nicht so richtig, ob den anderen das überhaupt recht wäre, eingeladen zu werden. Heute ist man jedenfalls vorwiegend allein und irgendwie wüsste man auch gar nicht mehr, wie man so einfach auf andere zugeht. Freundlichkeit nicht angewendet, ermattet. Talente, die wir verbuddeln, verflüchtigen sich. Früher schenkten wir so gerne. Aber irgendwann begannen die Überlegungen, das könnte für den anderen vielleicht peinlich sein. Der andere könnte sich vielleicht verpflichtet fühlen, etwas zurückzuschenken. Und dann kriegt man vor lauter Bedenken die Kurve zum Schenken gar nicht mehr. Talente, die wir von Gott bekommen haben, gehören in Umlauf. Und wo das nicht geschieht, da verflüchtigen sie sich. Wer nicht tut, was er kann, der kann es am Ende nicht mehr. Wer dagegen einsetzt, was Gott ihm an Talent gegeben hat, der wird staunen. Wer andere tröstet und wenn es noch so holprig ist, lernt immer besser zu trösten und wird selber getröstet. Wer sich in andere hineinversetzt, lernt immer besser zu verstehen, auch sich selbst. Wer Lasten anderer trägt, bekommt immer mehr Kraft zum Tragen und wird von den eigenen Lasten abgelenkt. Es ist, wie es ist, selbst beim Beschenken kommt mehr zurück. Was bremst dich eigentlich zu tun, was du tun kannst? Vielleicht Sätze von früher. Lass sein, andere können das sowieso besser. Das sind Verlernsätze, die in Wirklichkeit nichts über dich aussagen, aber ganz viel über die, die diese Sätze geprägt haben. Was bremst dich? Vielleicht Groll. Groll darüber, dass Gott dich nicht mit denselben und den gleichen Mengen an Talenten ausgestattet hat wie XY. Das ist mit Verlaub gesagt Sünde und Dummheit in einem. Höchste Zeit, um Vergebung zu bitten. Wenn Gott uns ungleiche Leute tatsächlich alle mit den gleichen Aufgaben und Gaben betraut hätte, dann wären die einen ständig überfordert und die anderen ständig unterfordert. In Wirklichkeit ist nichts unbarmherziger als die Gleichbehandlung von Ungleichen. Was bremst dich? Angst vor Fehlern? Wie bei dem Mann in unserer Geschichte, der lieber gar nichts getan hat, als zu riskieren, einen Fehler zu machen. Aber einen fehlerfreundlichen Gott als den unseren gibt es doch gar nicht. Einen fehlerfreundlicheren Gott als den, der sich in Jesus vorgestellt hat und der uns 7x70x Neuanfänge zugetraut hat, und gute Besserung, den gibt's doch gar nicht. Also dürfen wir doch auch fehlerfreundlich sein. Was bremst dich zu tun, wozu Gott dich begabt hat? Dass du nicht so richtig weißt, was du überhaupt kannst, was du überhaupt zu bieten hast, das kann sein. Manche Leute hatten tatsächlich wenig Gelegenheit, ihre Talente zu entdecken. Die wurden vielleicht verwöhnt in ihrem Leben. Denen wurde immer alles abgenommen. Und jetzt wissen sie nicht, zu was sie überhaupt selber in der Lage sind. Und dann ist auch nicht Hopfen und Malz verloren, dann ist Erwachsenenbildung angesagt. Sich zu fragen, was liegt mir eigentlich? Wozu habe ich besonders große Lust? Was macht mir Freude? Und wenn bei dieser Frage nichts herauskommt an Antwort, dann überhaupt mal jemand anderen zu fragen, eine gute Freundin, einen guten Freund. Sag mal, hast du eine Ahnung, was ich besonders gut kann? Denkst du, ich kann irgendetwas besonders gut? Etwas, was Gott mir anvertraut hat, eine Gabe. Sich Anlageberater suchen, wenn es um das Herausfinden der eigenen Gaben geht. Und dann tun, was du kannst, nicht mehr. Gott ist kein Schinder und überlastete Menschen helfen niemanden. Tun, was wir können, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Verbuddeln wäre ein Jammer. In unserer Zeit, ich komme zum Schluss, wird so viel darauf verwendet, diesem Leben mehr Jahre zu geben. Sich fit und jung zu halten, scheint zu einer neuen Religion geworden zu sein. Die Zahl der Mitglieder im Fitnessstudios hat die Zahl katholischer Gottesdienstbesucher längst übertroffen. So habe ich es gelesen. Für viele Leute gibt es Schuld nur noch im Sinne von zu viel essen oder sich zu wenig bewegen. Es gibt ein neues Krankheitsbild. Orthorexie heißt das. Und das ist die Angst vor ungesundem Essen. Also, das ist nicht so eine Laune oder so eine Macke, sondern das zählt mittlerweile als eigenständiges Krankheitsbild. Leute, die so viel Angst davor haben, irgendetwas Ungesundes zu essen, dass sie sich absondern von anderen Menschen und nicht mehr in Gesellschaft sich begeben mit anderen. Zum Frühstück nächste Woche würden die weiträumig umkreisen, weil sie Angst haben, da könnte es nichts geben, was wirklich gesund wäre. Also unendlich viel Energie wird in unserer Zeit darauf verwandt, diesem Leben mehr Jahre zu geben. Alles zu tun, was gesund erhält. Unser Leben oder unser Gleichnis, anders aufgeknüpft, unser Gleichnis eröffnet uns eine andere Perspektive, nämlich die, unseren Jahren mehr Leben zu geben. Indem wir das, was Gott uns an Talent geschenkt hat, in Umlauf bringen. Ihm zur Ehre und zum Nutzen für all die Leute, die mit uns zu tun haben. Amen. Amen. Wir sind nicht mittellos in dieses Leben geschickt worden. Gott hat uns alle begabt. Und die Möglichkeit, ihm zu danken dafür, dass er uns geschaffen hat und dafür, dass er uns so gemacht hat, wie wir sind, diese Möglichkeit, die wollen wir jetzt einfach nutzen im Lobpreis.